boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan.
Moin.
Hallo. Moin, ja, Abend, was auch immer.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir wollten ja schon wieder viel früher aufgenommen haben und auf Halde produzieren, aber irgendwie wird das mit uns nichts.
Nee, das ist nichts mehr mit uns.
Das müssen wir aber trotzdem noch irgendwie hinbekommen. Naja, ich brauche ein bisschen Vorlauf, damit ich, wenn ich mal eine Woche nicht da sein sollte, auch mal eine Folge veröffentlichen kann.
Und wenn wir wie dieses Wochenende mal nicht zu Hause sind, ist das auch immer.
Ja, aber es ist jetzt auch okay, dann habe ich ja Zeit, das hier zu schneiden. Naja.
Ja. Schneid dir nicht in die Finger, Kind.
Es schneid mir eher wirklich in die Ohren, wenn ich hier mal sitze und das alles zurecht
bastle. Du machst das gar nicht so mit diesen alten Tape-to-Tape-Reels und so.
Das wäre geil, ne? Es ist wirklich
Reel-to-Reel-Tape, so rum.
Naja, das Symbol ist auf jeden Fall eine Rasierklinge, womit ich das Zeug zurechtschneide. Ah. Also so gesehen.
Also so wie früher, wie man die Super 8-Filme geschnitten hat.
Ja, zum Beispiel, genau.
Haben sowas noch im Keller.
Ja, mein Vater auch, aber
siehste?
Wird ja auch nicht digitalisiert irgendwie. Egal.
Dabei sind die Dinger gar nicht mehr so teuer, mit denen man das machen kann.
Ja, demnächst mal.
Warum scheiße, das ist das Problem.
Wenn ich mal Zeit für sowas habe. Mhm. Apropos Zeit, ist ja viel Zeit vergangen, wie gesagt.
Ja.
Ich hatte eigentlich drei Dinge.
Drei Dinge?
Wollte ich besprechen, aber eins davon
das
hat sich schon erledigt.
Das geht nun wirklich nicht.
Ja. Weil eigentlich wäre ja, wenn diese Folge rauskommt, wäre ja eigentlich schon die Artemis-Mission unterwegs zum Mond. Also das ist ja...
Du meinst, die kriegen die Kiste hoch? Ich glaube, die explodiert auf dem Launchpad.
Es würde in die Zeit passen, auf jeden Fall natürlich. Ja, aber ich hoffe es nicht und ich hoffe wirklich, dass sie es im März schaffen. Aber gerade ist es ja anscheinend auch zu kalt und überhaupt passt das alles gar nicht.
Zu
aber
viel sonst, Eis. Sorry.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist aber auf jeden Fall eigentlich sehr interessant, dass es jetzt so eine Mondmission gibt, eine bemannte Mondmission. Also die fliegen halt drumherum, aber eigentlich ist das so, ich habe das so gut wie gar nicht mitbekommen, also so ungefähr genauso viel mitbekommen, wie dass die Olympiade die Olympischen Spiele diese Woche in Italien anfangen. Ja. Und wo ich auch nicht wusste, dass das in Italien ist. Das geht so komplett unter in diesem ganzen Dumpster-Fire von Nachrichten irgendwie.
Ja, Dumpster-Fire. Trumpster-Fire meinst du, ja?
Ja, und es ist so krass. Also ich meine, es ist eine Mondmission. Das ist echt ganz cool, dass es doch mal jemand wieder wagt.
Eigentlich ist es ganz cool, aber.
Wenn man bedenkt, dass sie nicht mit so einer komischen Blechdose da hochfliegen mit einem halben C64 drin, wie damals in den 60ern, so mittlerweile mal vernünftig ausgestattet wahrscheinlich.
Ja, weil man immer sagen muss, je mehr Technik du in so eine Kiste reinpackst, desto mehr kann auch kaputt gehen.
Klar, natürlich, aber dafür musst du so viel Kopf rechnen wahrscheinlich.
Weil mein Auto fährt ja auch noch immer, es ist auch schon 22 Jahre jetzt alt.
Auf den letzten Felgen.
Ja.
Naja. Irgendwie bringt es einen ja doch noch zur Fettkon oder so.
Ja, hoffentlich.
Ja, hoffen wir mal.
Oder morgen ins schöne Sauerland.
Genau. Ja, viel Spaß im Sauerland. Liegt da Schnee?
Die Anwohner sagen nicht so viel wie sonst, aber
ist ja alles nicht mehr so wie früher. Ach ja.
Ja, wobei diesen Winter war es ja kalt. Also ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, aber es soll ja auch 12 Grad werden. Also jedenfalls hier im Rheinland, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie dann da oben auf dem Berg ist, kann ich denn jetzt sagen. Die Leute, die aus Hannover anreisen, haben jetzt gesagt, nee, wir fahren lieber nicht, weil wir Angst vor dem Blitzeis haben.
Welchen Blitzeis?
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da, Richtung Norden da hinten, scheint es ja noch richtig kalt zu sein. Das ist ja...
Eieiei. Naja... Wie auch immer. Ja. Hannoveraner halt, ne?
Ja, du wieder, du bist ja nett.
Nun ja, zweiter Punkt auf der Tagesordnung. Hm? Hast du dich denn eigentlich schon eingewöhnt daran, die Sachen jetzt von Blu-ray zu gucken?
Ja, eigentlich. Also der Blu-ray-Player steht da übrigens immer noch hinter mir und ist an deinem alten Monitor angeschlossen.
Ja, und ist immer noch offen, weil du da reingucken musst oder was?
Ja, immer wenn die Klappe sich wieder verklemmt. Also ich habe die Schrauben nicht wieder reingemacht, aber also die Abdeckung ist schon drauf, damit es halt nicht reinstaubt. Ich habe auch die Klappe, also diese Schubladenklappe habe ich auch abgelassen, damit die sich nicht auch wieder verklemmt, aber man weiß ja nicht.
Ja, weil ich frage nämlich auch, weil unsere Hörerin Anita hatte nämlich zu der vorletzten Folge The Lost geschrieben. Jan war aber diesmal on fire.
Ich bin immer on fire.
Wahrscheinlich hat die Aussicht, dass er die nächste Folge auf Blu-ray gucken muss, nicht zum Positiven beigetragen. Ja, aber ich muss auch sagen, ja.
Es erinnert einen an einfachere Zeiten. Es gab mal so vor nicht allzu ferner Vergangenheit, da gab es so Zeiten, da konnte man in den Laden gehen, so ein so ein rundes Scheibending kaufen und dann besaß man das. Ja, das konnte einem keiner wegnehmen. Das ist ein völlig neues Konzept irgendwie. Das ist so irgendwie, das ist, also aber heutzutage ist ja einfach so, wenn Netflix sagt, nee, wir haben das jetzt nicht mehr, ist es weg. Ne?
Ja, ich bin so ungeduldig. Ich habe das ja auch jetzt bei dieser Folge das zweite Mal. Die Blu-ray startet und dann erstmal dieser ganze Vorlauf. Es dauert gefühlt 10 Minuten, bis man endlich zum Menü kommt. Aber man muss einfach wieder ein bisschen entschleunigen.
Der Vorteil bei dem Player ist, wenn du ihn ausschaltest, der merkt sich, wo er dran war.
Habe ich auch. Manchmal, aber in diesem Fall nicht. Wahrscheinlich, weil das einfach, keine Ahnung warum. Ist einfach wieder komplett, muss ich den ganzen Jingle von dem Produktionsstudio angucken und den ganzen Scheiß. Aber ja, und dann kommt das irgendwann endlich mal. Ja. Aber naja. Aber wir kommen zurecht anscheinend. Also Anita, wir kommen zurecht.
Ich meine, man muss das sich mal auch mal vorstellen. Ich habe das Ding ja aufgemacht, habe reingeguckt und habe festgestellt, da ist ja eigentlich nur so ein kleines Board mit einem riesen Kühlkörper drauf. Also das ist offensichtlich ein Chip, der das ganze Ding irgendwie, und das Teil ist ja nur auch schon 15 Jahre alt.
Ja, also kannst du auch einen Laser an einen Raspberry Pi ranschließen und einfach über die Scheibe halten.
So sieht das aus.
Oje, oje.
Ja.
So sieht's aus. Halt. Ja, und natürlich, genau, wo ich auch drauf zu sprechen kommen wollte, ich habe ja dann mittlerweile in der Zwischenzeit auch mal wenigstens 3 Folgen von Starfleet Academy gesehen. Die vierte und ich glaube die fünfte ist jetzt auch schon raus, wo wir
die
sprechen.
Die habe ich auch noch nicht gesehen.
Die beiden habe ich auch noch nicht gesehen, aber grundsätzlich als mal kurze Anmerkung, ich finde die Serie ganz okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ist das furchtbar. Also es ist nicht so, es ist ein nettes Setting. Ich meine, die Academy ist eigentlich so ein Ding, was eher mal irgendwie mal beleuchtet werden sollte, und es hat Potenzial.
Vor allen Dingen, ich alter Sack, verstehe den Plot. Also bei Discovery habe ich ja immer da gesessen. Ja, was war das jetzt? Was wollte dir mir der Auto damit sagen?
Das Problem ist, dass sie bei Discovery in jeder Staffel irgendwie versucht haben, es neu zu starten und es irgendwie nicht richtig hinbekommen haben und es immer wieder was anderes war.
Also das größte Problem, was die Academy hat, ist, dass sie halt auf Discovery basiert. Ansonsten
ist das auch genau
ganz okay.
Und deswegen, also das Einzige.
Ich habe das mit diesem Burn immer noch nicht verstanden. Kann mir das mal einer erklären?
Ja, das ist traurig. Ich muss es einfach ignorieren. Aber selbst der Unterschied ist ja schon, dass ich immerhin schon ein paar Namen von den Leuten weiß, die da mitspielen. Das habe ich ja bei ganz Discovery nicht hinbekommen, außer Michael Burnham. Aber
und das Serie, auch nur, weil sie Michael hieß, ne?
Also. Ja, genau. Generell bin ich schon mal ganz angetan und freue mich da auch schon auf die weiteren Folgen. Also mir gefällt auch hier diese Kanzlerin, die das Ganze da so durchführt.
Die Serie hat halt so einen gewissen Witz halt einfach. Das ist halt ein bisschen albern.
Ja, ja, also ich meine, gut, das war Lower Decks auch.
Sie nehmen sich selber nicht so ernst. Das ist mal schon mal ganz hilfreich.
Ja, aber ich hoffe halt auch, dass es noch ein bisschen mehr Tiefgang bekommt, dass das hier nicht so wie in der dritten Folge irgendwie nur so Penisvergleich ist. so pubertäres, von wegen hier die Militärabteilung gegen die andere Abteilung von der Akademie und wer ist hier besser? Und dann spielten sie sich Streiche, was ja noch ganz lustig war hinterher. Ja, aber und sie bleiben sich ja auch ihrem Star Trek-Thema treu, dass mal wieder irgendein Waisenkind aufgenommen wird und aufgezogen wird. Das ist ja kein neues Thema. Also dieser Caleb, der da eigentlich im Grunde ja die Hauptrolle ist, der ist ja auf jeden Fall auch wieder eins von diesen geschlagenen Kindern, was irgendwie ohne Eltern aufwachsen musste. Ja, ja, das passt ja wieder komplett ins Konzept rein. Aber ja, also ich bin okay mit der Serie. Also es ist wirklich super.
Ja, also ich kann auch damit leben. Also es entwickelt sich, wir schauen mal, wie es wird. Aber so grundsätzlich ist der Einstieg schon mal besser gewesen als bei manchem anderen, was wir bisher gesehen haben, von den neuen Serien.
Und wenn Tig Notaro mitspielt, ist es sowieso cool. Also die ist ja ziemlich geil. Hast du eigentlich mal dieses Stand-up von ihr mitbekommen, womit durch die so bekannt geworden ist?
Ja, aber das ist schon wieder hinten rausgefallen.
Ja, ist ja auch schon Jahre her.
Ich hatte 2 Sachen, die ich noch einpacken musste in meinem Kopf. Dann liest meine Frau ihre Packliste vor, dann hatte ich 3 neue Sachen auf der Liste, aber die 2, die ich vorher hatte, waren schon wieder weg. Weil,
ja, das tut mir leid. Es ist
echt schlimm.
Na, dann hoffe ich aber, dass wir gut durch diese Folge kommen, weil du hast diese heutige Episode, die wir heute besprechen, ja schon vor 2 Wochen gefühlt gesehen und ich erst gestern Abend so ungefähr.
Ja, also ich hoffe, dass ich meine Sachen hier lesen kann. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt alles so furchtbar scharf, nachdem ich jetzt einen Monitor habe, der scharf und groß ist. Das ist ja Weißt du, ich habe das Ding angeschlossen und habe festgestellt, oh, bei dem alten 25 Jahre, ne, jetzt so alt war er noch nicht.
An dem alten Monitor, der immer so gestrahlt hat.
2008 steht, glaube ich, hinten auf dem Typenschild. Mhm. Also ist doch schon ein bisschen älter und der war ja nur doch viel im Betrieb. Der Blaupegel war dann doch nicht mehr unbedingt blau, ne? Also die alten LEDs sind dann offensichtlich doch schon ein bisschen durchgebrannt, ne?
Oh, okay, ja, das kann natürlich passieren bei den älteren Sachen, ja. Hoffe mal, dass das jetzt besser hält. Also für die nächsten 20 Jahre.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie lange halten IPS-Panels? Keine Ahnung.
Da bin ich überfragt. Ja, wir besprechen heute die 12. Folge aus der 4. Staffel von The Next Generation.
So sieht das aus. Sternzeit 44429,6.
Ja.
Ich lese das mal anders vor als sonst.
The Wounded, auf Deutsch der Rachefeldzug. Die Enterprise fliegt auf irgendeiner Kartierungsmission nahe der kardassianischen Grenze rum.
Mal
und
wieder.
Der Captain Picard ist da so ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Also man beobachtet halt alles Umliegende.
Der Friede ist noch nicht so alt. Wir sind erst ein Jahr seit wir und so und überhaupt.
Ja, das ist irgendwie, das hören wir aber auch zum ersten Mal, dass die Kardassianer existieren.
Wer sind eigentlich die Kardassianer? Genau.
Haben wir vorher auch nicht wirklich mitbekommen. Und dass die seit einem Jahr erst irgendwie so eine Art Waffenstillstand oder auch Friedensverhandlungen haben. Das ist also auf jeden Vertrag haben. Das ist ja alles noch ganz neu irgendwie.
Ja, ich finde das auch ein bisschen witzig, dass wir nach 4 Jahren TNG endlich mal mitkriegen, dass es die Cardassianer überhaupt gibt, mit denen wir bis vor einem Jahr noch im Krieg gelegen haben.
Also, ja, das scheint ja irgendwas Größeres vorgefallen zu sein.
Ne? Also offensichtlich haben die Enterprise dafür überhaupt nicht gebraucht, da mal irgendwie bei irgendwelchen Scharmützeln.
Nein, der hätte ja irgendwie einen Lackschaden kriegen können oder so. Ja.
Das Flaggschiff. Die ist ganz neu.
Genau, das geht so nicht. Ja, und während sie da sitzen.
Das wieder eine Versicherung kostet. Ja.
Und während sie dann da so sitzen und Diana anscheinend ihre Mails auf dem Brückencomputer da irgendwie checkt, weil das sieht wirklich so aus. Sie sitzt da so und erzählt der Picard halt vom Krieg. Der Opa erzählt vom Krieg, genau.
Damals auf der Stargazer.
Ja, richtig. Da erzählt er halt von der Zusammenkunft mit den Cardassianern zu der damaligen Zeit, wo auf der Stargazer das Kommando hatte. Und das sie damals so mit guten Willens irgendwie die Schilde gesenkt haben, die Cardassianer das aber irgendwie falsch interpretiert haben und das als Angriff empfunden haben.
Diese Stelle hat mich unheimlich an Babylon 5 erinnert, wo die Minbari ihre Gunports geöffnet haben und die anderen dann losgeballert haben, oder war das?
Ja, das sind halt interkulturelle Differenzen.
Man sollte meinen, dass das in der Zukunft nicht mehr so ist, aber scheinbar ist das
nicht so. Auf jeden Fall, die sind nicht so gut weggekommen, die sind Waffen zerstört.
Ja, sie mussten irgendwie abhauen. Schnell weg sozusagen. Die Troy ist irgendwie noch so dran von wegen, wie? Der Picard musste mal abhauen.
Ja, genau. Da schaut sie nämlich aber von ihren Mails hoch und sagt so, okay, Picard hat mal den Schwanz eingezogen, ist abgehauen. Das ist neu.
Ja gar nicht. Ja, und der Worf steht an seiner Konsole, ist dran, die Cardassier haben keine Ehre.
Das, genau. Natürlich, niemand hat eine Ehre, außer den Klingonen anscheinend.
Schon klar, Worf, geh deinen Flaumsaft trinken.
Genau.
Trust is earned, not given away.
Aber die Troy sagt dann ja halt, dass das jetzt im Grunde Verbündete sind und dass man denen ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen muss, wo Worf wirklich nicht einverstanden ist.
Ja.
Auch der Picard ist so ein bisschen angespannt, der möchte auch nicht jetzt zu lange da in Grenznähe bleiben, ohne die Cardassianer über seine Absichten
zu informieren. Wegen Lackschaden, wie gesagt.
Ja, wir möchten nicht noch mehr irgendwie kaputtes Rücklicht oder so. Will man ja nicht.
Währenddessen,
oh mein Gott, wir sehen eine Szene mit Chief Miles O'Brien und seiner frisch angetrauten Ehefrau Keiko O'Brien, die beim Essen, beim Frühstück sitzen und es gibt halt ein sehr spezifisches Essen, Frühstück, was Keiko immer früher als Kind bekommen hat, Seetangknospen, Planktonbrot und Sanddornbeeren. Ich frage mich, ob das wirklich ein echtes Ding ist oder ob die sich das ausgedacht haben jetzt für diese
Folge. Ich weiß nicht, aber es klang lecker. Smiles ist gut für dich, hat viel Vitamin C.
Also
Sanddorn ist gesund.
Ja, das schon, aber Seetangknospen finde ich jetzt auch nicht so doll. Planktonbrot. Keine Ahnung. Ich meine, der Miles ist auf jeden Fall genau so begeistert davon. Und ich frage mich, die sind jetzt verheiratet. Haben die sich vorher nicht gekannt? Wussten die nicht, was sie so essen? Ich meine, haben die sich beide aus dem Katalog gekauft oder was?
Ich glaube auch. Ja, weil der Miles so dran ist von wegen, ich hatte immer Corned Beef und Eier.
Ja, genau. Also er so richtig.
Und die Keiko so.
Ja, wahrscheinlich wie jeder andere in der Föderation. Also, weil er sagt ja auch, dass die Mutter hat ja selber noch das Fleisch zubereitet und so, was Keiko auch sehr ekelhaft findet. weil also echtes Fleisch gibt's ja eigentlich nicht mehr und ja. Er bietet dann der Keiko an, dass er dann mal das Essen macht und das muss natürlich aus dem Replikator machen, also es wird kein Hundewelpe dafür sterben müssen.
Das arme Hündchen. Als der Miles sagt von wegen, Keiko, I've been thinking und ich denke mir so, ja, du bist jetzt verheiratet, Miles, vergiss das mal. Vergiss das mal ganz schnell.
Also in der Konstellation bei den beiden ist das wirklich schwierig tatsächlich. Ja. Es ist halt irgendwie ein bisschen seltsam. Man hat wirklich das Gefühl, die Leute würden sich doch gar nicht lange kennen, also als wenn sie verheiratet worden wären gegen ihren Willen und sich niemals vorher miteinander ausgetauscht hätten, was man denn der eine so mag oder so, auch kulturell sind die ja sehr unterschiedlich, da muss man doch mal drüber geredet haben. Also
sollte man meinen.
Das ist alles sehr konstruiert, also ganz ehrlich.
Das ist ja auch wichtig, wenn der arme Junge die ganze Zeit immer Beef und Eier gefressen hat zum Frühstück, wer hat denn dann mit 30 verkalkte Arterien? Ich meine,
ja, gut,
die Frau, die immer nur Plankton isst, bestimmt nicht.
Nee. Aber in der Zeit kannst du einfach zu Beverly gehen, die hat bestimmt irgendein Lupus-Spray gegen die Verkalkung. Genau. Dann kannst du wieder schön morgens, mittags, abends Rührei mit Corned Beef essen oder so.
Morgens, mittags und abends.
Und Kartoffelpüree.
Stimmt, da war ja auch noch was.
Genau. Sie lässt sich auf jeden Fall darauf ein, dass er dann das Essen machen darf, aber in dem Moment werden sie auch schon unterbrochen, weil es anscheinend einen Schuss gegen den Bug gab.
Ja. Vor allen Dingen, wie der Miles da sagt, von wegen alles um ihn herum, Rumpel, 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 Klapper, und er denkt so, oh, something's wrong. Ach.
Ja,
sowieso. No shit, Sherlock.
Genau. Auf der Brücke meldet Worf, dass ein kardassianisches Schiff das Feuer eröffnet hätte. Mhm. Die Schilde dieses kardassianischen Schiffes werden getroffen und es erleidet wohl einen kleinen Schaden. De La Forge meldet aus dem Maschinenraum, dass irgendeine Energiekupplung ausgefallen ist.
Mhm, schon
das
klar.
Ist alles ein bisschen prekär, die Situation. Dieses Schiff feuert auch noch eine weitere Salve auf die Enterprise ab und ja, man versucht jetzt irgendwie aus der Situation rauszukommen. Picard leitet irgendein Delta-Sequenz-Manöver ein. Whatever.
Ja, solange der Steuermensch weiß, was das bedeutet.
Du musst wahrscheinlich so ein kleines Handbuch haben. Welche Captain-Manöver ist das denn diesmal? Ist ja bei jedem anders.
Genau.
Muss ich jetzt wieder irgendwie ein paar Lichtjahre springen, damit man nicht mich sieht und dann von der anderen Seite angreifen so. Naja.
Irgend sowas.
Auf jeden Fall schaffen sie es irgendwie, dieses Schiff mit mehreren Treffern zum Rückzug zu zwingen.
Jo.
Und dann meldet sich der Captain dieses Schiffes, Gul Masset.
Nein, ich sag da nichts zu.
Okay.
Wir wissen alle, dass das nicht Gul Masset ist.
Naja, es ist der Bruder von dem anderen.
Ach, es ist der Bruder von dem anderen.
Der sieht ja auch ein bisschen anders aus, auf jeden Fall. Von Dukat war das, ne? Das ist derselbe Schauspieler.
Das ist der Mr. Limo ist das, ja. Mhm.
Und der Gul Masset informiert den Picard, dass der Angriff auf die Enterprise ein Vergeltungsschlag war, weil es wohl ein Sternenflottenschiff gibt, welches eine unbewaffnete Forschungsstation im Quella-System angegriffen hätte und zerstört hat.
Oh mein Gott.
Picard ist da auch ein bisschen überrascht drüber und bittet irgendwie erstmal ein bisschen Zeit, um das aufzuklären.
Gib mir eine Stunde.
Ja, genau. Ja, und darauf lässt sich der Gul Masset halt auch ein, weil so ein Gefecht, das wäre jetzt eigentlich gerade für die keine gute Aussicht, weil anscheinend die Enterprise doch besser bewaffnet ist als dieses Schiff.
Ja, deshalb ist das auch ein bisschen albern, dass er die überhaupt angegriffen hat, fand ich.
Ja, die sind einfach sehr draufgängerisch, habe ich das Gefühl.
Ja.
Also, wir wissen ja noch nicht viel über die Cardassianer, aber offensichtlich sind sie doch angriffslustig in dieser Folge. Und sie haben noch lustige Hütchen auf, die sie später nicht mehr aufhaben.
Diese Helmchen, die da aufhaben.
Ja, also die Halbhelme und vorne vom Gesicht. Also
sieht aus wie, keine Ahnung, so ein Sportteil irgendwie, was man, damit man sich nicht den Kopf stößt, wenn man hinfällt oder so.
Ja, aber nur auf den Hinterkopf, da hilft das, ja. Aber und auch die Kostüme selber sind ja auch noch ein bisschen anders als später. Ne?
Ja.
Die sehen so aus wie so mit Kunstleder eingepackte Schaumstoffklumpen, die man irgendwie auf ein Kostüm drauf genäht hat.
So sieht's aus.
Ja, die sehen auch ein bisschen bullig aus irgendwie. Ja, der Picard unterhält sich dann mit Admiral Hayden von der Sternenflotte und der weiß mehr. Es handelt sich wohl anscheinend um die USS Phoenix unter dem Kommando von Captain Benjamin Maxwell, der irgendwie da durch das kardassianische Gebiet marodiert.
Sektor 21505.
Genau, und Picard kennt den Maxwell auch und ist auch total verwirrt darüber, warum er sowas macht, weil er auch als einer der besten Captains der Sternenflotte gilt und eigentlich auch gar keinen Grund haben könnte. Der Hayden kann halt auch nichts dazu sagen, weil sie keinen Funkkontakt mehr zu denen haben und auch nicht reagiert. Anscheinend hat man bei der Sternflotte schon mit den Cardassianern abgesprochen, dass die Enterprise freies Geleit hat, wenn sie da irgendwas unternehmen will. Also die Cardassianer da sich nicht in den Weg stellen werden, sofern eine Delegation mitgenommen wird von denen. Ne?
Ich finde das schon ein bisschen erstaunlich, weil eben gerade haben die noch das Schiff geschossen und jetzt kriegen die freies Geleit. Das
ja, war vielleicht auch so ein Alleingang.
Ja, ich habe den Eindruck.
Picard erhält außerdem auch den Befehl, dann die Phoenix samt Captain mit zurück ins Föderationsgebiet zu bringen, weil woran ihn der Admiral Hayden auch nochmal erinnert, dass sie nach dem Angriff von den Borg, der noch nicht so lange her ist, jetzt nicht darauf vorbereitet sind, sich schon wieder irgendwo Feinde zu machen.
Wir können uns das gerade nicht leisten.
Nee, und dieser Frieden mit den Cardassianern wirklich auch bestehen bleiben muss.
So sieht's aus.
Ja, es gibt dann eine kleine Besprechung, die aber nicht in der Beobachtungslounge stattfindet, sondern einfach hinten an der Wissenschaftskonsole, wo der Riker schon wieder mit dem Hintern mitten in den Tasten sitzt. Und da stehen halt der Worf, Riker und auch die Diana und Data zusammen mit dem Picard und der erklärt halt, dass der Maced, der Cardassianer und zwei seiner Adjutanten als Gäste an Bord kommen werden. Und wo Worf und Commander Riker aber auch schon sagen, dass sie dann bitte genau nicht überall hingehen dürfen und dass sie halt auch Wachen aufstellen werden. Aber
die haben schließlich keine Ehre.
Ja, genau. Aber er möchte halt, dass sie sich trotzdem, also der Picard möchte trotzdem, dass sie sich als Gäste fühlen.
Und es kommt auch nicht so häufig vor, dass der Riker dem Worf direkt zustimmt.
Ja, ja, das ist, in diesem Fall sind sie beide sehr vorsichtig tatsächlich, ja. Und den Data fragt der Picard, ob es jemanden an Bord gibt, der schon mit Maxwell zusammengearbeitet hat. Und nach kurzem Aussetzer weiß der Data.
Das ist immer so süß, wenn der Data überlegen muss.
Ja, genau, weiß der Data zu berichten, dass der Chief O'Brien anscheinend mal unter Maxwell gedient hat.
Auf der Rutledge.
Genau. Und ich weiß auch gar nicht, ist immer noch Lieutenant O'Brien in dieser Folge. Wann wird er denn wieder was anderes?
Ehrlich gesagt, gar nicht drauf geachtet.
Doch, ich achte jetzt in der Folge darauf, wo er vorkommt, weil sich das, glaube ich, immer ändert oder so. Ne?
Das ist ja nicht so ganz klar. Switch. Immer hin und her.
Eieiei, ja. Ja, der Picard bittet dann Riker und Troy, die cardassianischen Gäste zu begrüßen und O'Brien schon mal mitzuteilen, dass er sich bald mit Picard treffen muss. Die drei Cardassianer werden an Bord transportiert und Riker und Troy stellen sich halt vor und der Maced stellt seinen Adjutanten Glintz und Telly vor.
Ja.
Glintz, geiler Name. Der Riker stellt den O'Brien vor, der halt die rüber transportiert hat und der nickt.
Der guckt schon so komisch.
Ist ein bisschen reserviert, ne? Und der Riker geleitet die dann in den Konferenzraum, bevor die Transporterraumtüren sich schließen und die Troy rausgeht, guckt jemand zum O'Brien zurück, weil sie anscheinend irgendwas gespürt hat. Also irgendwas scheint den O'Brien an den Cardassianern nicht gepasst zu haben.
Also sie guckt, als ob sie sich, ob der O'Brien sich gerade irgendwas nackig vorgestellt hat. Oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist es nicht gewesen. Aber, aber sie ist auf jeden Fall ein bisschen, sie macht so Side-Eye irgendwie. So, was ist los?
Ja. Der Ghoul Maced hat übrigens ein sehr cooles Bärtchen in dieser Folge, finde ich.
Ja, stimmt. Also das unterscheidet ihn von seinem Bruder Ghoul Dukan.
Genau.
Wir sagen, einfach Kanon, dass die beiden verwandt sind. Das macht am meisten Sinn einfach.
Ja. Eineiige Zwillinge bei der Geburt getrennt.
Aber es ist ein komischer Bart. Es fängt wirklich erst hier neben den Lippen so an und geht dann so runter. Also, hat so ein bisschen was von so einem Biker oder so.
Ja. Ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, war wieder Fake Beard Week.
Wahrscheinlich. War einfach halt wahrscheinlich so die Maskenübergänge zu kaschieren oder so, wer weiß.
Ich hätte eigentlich direkt mal machen sollen, aber die DS9-Geschichten waren ja auch nur noch in DVD-Auflösung, oder?
Klar.
Gab es nicht höher auflösen.
Nee, gibt es nicht.
Ich würde die beiden gerne mal wirklich side by side sehen, was sie da am Outfit geändert haben und an der Maske vor allen Dingen.
Ja, ich finde, der sieht da auch wesentlich schlanker aus, weil die haben diese Halsrippen hier, dieses, was da so runtergeht. Das ist noch nicht so breit ausfallend. Das ist noch so eher, also so geht noch gerade runter.
War zu teuer, die.
Ja, wahrscheinlich ja. Also es war noch irgendwie anders gemacht, alles in allem. Also er wirkt noch ein bisschen schmächtig, ehrlich gesagt. Oder so. Ich weiß nicht. Also das ist, mein Gott, ist ja erste Folge. Ich finde es interessant, dass sie einfach eine neue Spezies irgendwie einführen und man jetzt zum ersten Mal irgendwas über die so erfährt. Ne?
Aber, vor allen Dingen, die nachher dann so eine wichtige Rolle in DS9 dann spielen.
Das weiß man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht.
Nee, das haben die sich wahrscheinlich nicht gedacht.
Nee. Ja, dann gibt's eine Besprechung der Beobachtungslounge und da sind dann auch die Cardassianer dabei und der LaForge erklärt, dass sie wohl bis zu 10 Lichtjahre weit scannen können, was einem Sektor pro Tag entspricht.
Ich rechne das jetzt nicht aus.
Und sie haben den Sektor, wo die Phoenix sich zuletzt befunden hat, haben sie gescannt und keine Spur gefunden von dem Schiff.
Ich finde das auch ein bisschen witzig, ne? Weil die Sektoren sind ja eigentlich mehr so kubisch oder so ähnlich zumindest.
Das sind so, ja, so eine Seite, zwei Seiten sind ja so leicht angerundet und die zwei anderen sind gerade, weil die ja genau vom Galaxiszentrum ausgehen.
So, und wenn jetzt die Enterprise in der Mitte von so einem Sektor ist, kann die zwar in die Ecken scannen, aber nicht darüber hinaus, oder muss ich mir das vorstellen?
Wie ein guter Roomba-Staubsauger kann ja, die Ecken so scannen. Ja, aber keine Ahnung. Das wäre natürlich wieder eine Frage für das Manual, was ja das mit den Scannern auf sich, mit den
Moment.
Moment. Langstreckensensoren.
Die stärksten wissenschaftlichen Instrumente an Bord der Enterprise sind vermutlich die, die sich in der Langstreckensensorenanordnung befinden. Diese Gruppe leistungsstarker, aktiver und passiver Subraumfrequenzsensoren befindet sich in der Maschinenhülle direkt hinter der Hauptdeflektorschüssel. Der Großteil der Instrumente in der Langstreckenanordnung sind aktiv abtastende Subraumgeräte, die Informationen bei hohen Überlichtgeschwindigkeiten sammeln können. Im hochauflösenden Modus liegt ihre maximale Reichweite bei ungefähr 5 Lichtjahren. Beim Betrieb mit mittlerer bis niedriger Auflösung liegt die Reichweite bei ca. 17 Lichtjahren, abhängig vom Instrumententyp. Auf diese Entfernung würde ein Sensorabtastungsimpuls bei Warp 9,9997 ungefähr 45 Minuten bis zum Ziel und weitere 45 Minuten für die Rückkehr zur Enterprise benötigen.
Wie kehrt denn dieses Signal zurück, wenn es von irgendwas reflektiert wird, maximal?
Ja, scheinbar stellen die sich das wie so ein Radar vor, wo das Echo zurückpingt oder so. Was
okay.
weiß ich.
Die üblichen Abtastung-Übertragungsprotokolle ermöglichen bei dieser Rate die umfassende Studie von ungefähr einem benachbarten Sektor pro Tag.
Cool.
Innerhalb eines Sonnensystems kann die Langstreckensensorenanordnung die gewünschten Informationen fast sofort liefern.
Ist die Raumfahrt nicht wunderbar?
Es geht noch ein bisschen weiter, aber es geht zu weit.
Da spielt bestimmt auch der Deflektor wieder eine Rolle.
Der spielt immer eine Rolle.
Der muss wahrscheinlich diese Subraumverzerrungen machen, damit das Signal überhaupt...
Es ist, es ist alles ein großes Mysterium, wie das alles funktioniert, aber wie dem auch sei, man hat auf jeden Fall das Schiff nicht gefunden bei diesen Scannern und der Gulmazet ist auch ein bisschen unzufrieden mit dem Fortschritt und äußert seinen Zweifel an der, und zweifelt auch daran, dass das Schiff sich überhaupt noch da befindet, wo Riker dann sagt, wissen wir, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Ja. Also, er versucht das auch ein bisschen zu deeskalieren an der Stelle, weil es ist halt ein bisschen schwierig, mit den Cardassianern umzugehen.
Das ist wie wenn du deine Autoschlüssel verlegt hast, da suchst du auch erstmal da, wo du dich dran erinnern kannst, wo du es als letztes hattest.
Genau.
Auch wenn du ganz sicher bist, dass sie nicht in deiner Hosentasche sind.
Und dann sind sie schon einen Sektor weiter.
So ist das.
In einem anderen Auto.
In einem anderen Auto, genau.
Der Mazet äußert daraufhin seine Zweifel daran, ob die Enterprise-Crew überhaupt ernsthaft auf der Suche nach der Phönix ist. Und die Stimmung im Raum heizt sich ein bisschen auf, wo
plötzlich aus dem Hinterhalt
Picard erscheint, beziehungsweise auch mal was sagt. Und mit einem ruhigen und freundlichen Ton versichert er dem dann, dass er die Berichte so erhält, wie sie eingehen und nichts wird zensiert oder zurückgehalten und sie natürlich auch alles tun, um irgendwie aufzuklären.
Würde ich ja auch sagen.
Was den Gulmazet dann auch beruhigt.
Wir haben auch nichts geschwärzt in den Berichten.
Ja, genau. Der Riker schaut den Picard dann auch mit Bewunderung an, dass er in dieser Situation so ruhig und diplomatisch bleibt. Und es hat dann doch die angespannte Atmosphäre ein bisschen entspannt. Erstmal.
Fürs Erste, genau.
Ja, weil dann übergibt mich der Picard das Wort an O'Brien, der auch mit dabei sitzt. Picard berichtet halt, dass Maxwell bei diesem cardassianischen Angriff auf Zedlik 3 seine ganze Familie verloren hat.
Damals auf Zedlik 3. Wäre das mit alten weißen Männern, die vom Krieg reden?
Und O'Brien schildert auch die Umstände, wie das damals war. Er war ja auch live dabei. Und er beschreibt den Überraschungsangriff der cardassianischen Miliz, bei dem fast 100 Zivilisten getötet worden sind. Und Mazet schlussfolgert schnell, dass Maxwell wahrscheinlich aus Frache aus ist für diesen damaligen Vorfall. Und der O'Brien entgegnet dann, dass Maxwell so etwas nie tun würde und da wird ja schon ein bisschen ruppiger und die Stimmung wird wieder ein bisschen schlechter.
Heizt sich auf, ja.
Ja, ja, es ist nicht so gut und Picard greift mal wieder ein.
Besser ist es.
Da meldet sich aber auch dann zum Glück Worf von der Brücke.
Aus dem Off, genau.
Dass sie die Phönix gefunden haben.
Brav, Worf, hat's fein gemacht.
Genau.
Ja, ist lecker, die.
Ja, dafür ist er ja auch da, ist ja sein Job, oder nicht? Ist das sein Job? Ich weiß es gar nicht, aber irgendwer muss ja auf der Brücke bleiben.
Ich glaube, wenn sie den Worf in den Besprechungsraum auch noch reingeholt hätten, dann hätte es Tote gegeben.
Ja, gar nicht gut.
Keine Ehre.
Ja, genau. Die Konferenz löst sich dann auf jeden Fall auf und Picard geht dann mit seiner Brückencrew und dem Marcet dann auf die Brücke, während der O'Brien dann mit den beiden anderen Adjutanten von dem Marcet in den Turbolift geht und wir sehen zum ersten Mal, dass es durch diese von oben gesehen linke Tür an dem Beobachtungslounge heraus in einen Korridor geht, wo man auch zu einem Turbolift gehen kann. Ich weiß noch, dass in der ersten Staffel, wenn die Tür aufging, da einfach ein Korridor war, wo einfach irgendwelche Leute durchgelaufen sind, wo man sich auch dachte, da kann gar kein Korridor sein an der Stelle. Aber es ist nicht so einer.
Vor allem, was wollen die Leute da oben auf Deck 1?
Ja, genau. Also, warum laufen die einfach in den Weltraum raus, wenn mich direkt dass da hinter die Wand war? Aber egal. Aber diesmal haben sie es jetzt haben sie es endlich mal architektonisch kanonisch festgelegt. Da ist ein runder Gang, der zu einem Turbolift führt.
Damit nicht immer alle durch die Brücke latschen müssen.
Ja, genau. Das sind ja, glaube ich, zwei Turbolift-Anlagen. Also eine für die zur Brücke und eine, die nach da hinten geht. Und das kann, glaube ich, auch so ausgetauscht werden oder so. Ist ja alles irgendwie so ein bisschen Paternoster-mäßig.
Ja, genau, das ist alles so. Kannst du mischen, sozusagen.
Genau. Auf jeden Fall im Turbolift findet dann eine Diskussion, beziehungsweise eine Anbahnung von Smalltalk eigentlich statt. Ne?
Also voll so die Stimmung in dem Turbolift, als ob einer gepupst hätte.
Ja, aber die versuchen ja wenigstens noch nett zu sein, die Cardassianer. Wollen die sich nicht irgendwie was Technisches anschauen im Maschinenraum? Und
irgendwie wird es mit den Transporter, von wegen, dass die kardassianischen Transporter noch mit so und so funktionieren. Ich hab's vergessen, was es war.
Sie werden interessiert daran, das zu sehen und ob man da irgendwas machen kann, wo der O'Brien noch sagt, ja, kann man vielleicht arrangieren. Der O'Brien ist aber so ein bisschen sehr angestrengt bei dem ganzen Gespräch und dann wollen diese Cardassianer auch noch irgendwie so rumkumpeln und fragen sich, ob man sich denn nicht in 10 vorne treffen könnte, wo dann der O'Brien ganz klar und entschieden sagt, ich habe kein Interesse daran, mich mit Cardassianern an einen Tisch zu setzen, weil ich meine Freizeit anders gestalten möchte.
Also damals auf Settlik 3.
Ja, das ist im Hinterkopf geblieben, auf jeden Fall. Ja, währenddessen auf der Brücke meldet dann der Data, dass die Phönix sich tatsächlich anscheinend immer noch in dem Sektor befindet, wo sie vorher nicht gefunden haben.
Warum?
Sie setzen den Kurs dahin und Worf lässt eine Subraumnachricht an die Phönix senden, um sie darauf vorzubereiten, dass sie jetzt kommen und sie abhalten von dem, was immer sie da machen.
Ja, vor allen Dingen mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit von Warp 6.
Ja, das ist nicht so eigentlich. Es ist nicht so wichtig. Es soll auch ein bisschen rummarodieren. Vielleicht trifft er noch irgendwas Wichtiges oder so. Keine Ahnung. Der Marcet unterbreitet Picard dann einen Vorschlag.
Den er nicht ablehnen kann.
Er hätte gerne nämlich Zugang zu den Transponder-Codes des Schiffes, um die Koordinaten feststellen zu können und damit alle seine anderen Schiffe schneller mit der Phönix zusammentreffen können als Picard, weil es gibt Schiffe, die näher dran sind.
Die wir nachher leider feststellen müssen.
Ja, Picard lehnt das aber ab, weil das näher könnte die Situation vielleicht noch ein bisschen gefährlicher machen, wenn dann irgendwelche anderen kardassianischen Schiffe dann dahin fliegen und die abfangen und dann gibt es nur wieder Gemetzel und es wird alles noch viel schlimmer. Also hält Picard jetzt erstmal nichts von. Also die technischen Einzelheiten wie Transponder-Codes behält er erstmal für sich.
Ja, die hat er ja auch wahrscheinlich jetzt nicht gerade im Kopf.
Also ja, und er lässt sich auch nicht darauf ein. Also ist er ganz entschieden erstmal.
Denied. Währenddessen im B-Plot.
Gibt es wieder eine Szene mit O'Brien und Keiko, die jetzt zusammensitzen und sie muss jetzt Kartoffelauflauf essen.
Stampfkartoffeln für Keiko.
Ja, so hätte man die Folge auch nennen können. Stampfkartoffeln für Keiko. Währenddessen summt dann der O'Brien irgend so ein altes Kriegslied vor sich hin von dem Jungen, der in die Schlacht zieht.
Ich hab dich, wenn du die glücklicherweise endlich wieder vergessen.
Das Geile ist, in der Synchro ist das natürlich furchtbar, weil das natürlich alles gar nicht passt auf die
Mail. Das reimt sich alles überhaupt nicht und das passt nicht ins Dingens da.
Es hört sich einfach komplett ausgedacht an, aber es geht ja einfach um irgendeinen jungen Mann, der in den Krieg zieht und unter dem Baum liegt und das hat er jetzt da vorne, dass er das Schwert in der Hand hat und hat jetzt nichts gebracht.
Hier dieser Dote.
Also im Grunde die Sinnlosigkeit des Krieges in einem Lied, was aber anscheinend niemanden zum Denken angeregt hat und trotzdem
den Krieg ganz gezogen. Im Gegenteil.
Und die Keiko bemerkt das halt, dass er dieses Lied vor sich hinsummt und der O'Brien ist da irgendwie drauf gekommen, weil halt wegen der Situation mit dem Maxwell und er erinnerte sich halt an die Zeit, wo er da auf der Rutledge war.
Der Dings hat das auch immer gesungen.
Genau. Und
der dann, ist jetzt auch tot.
Stimmt, der hatte da irgendwie einen Kollegen, der dann bei, dem, der bei diesem Angriff da umgekommen ist.
Ja, weil es geht ja so hier um War und Glory in diesem ganzen Lied irgendwie so und das ist irgendwie... Ich habe ja immer die Meinung gehabt, das Sterben ist halt eh für die unteren Ränge. Die Ehre ist für die Könige, ne? Also.
Ja, ja, das ist deswegen, also es ist ja auch ein sehr antiquiertes Lied, finde ich, für das 24. Jahrhundert. Ja, und er sagt ja auch, dass in dem Konferenzraum dann halt immer noch Leute heute gesessen haben, wo er da war, die Cardassianer jetzt nicht unbedingt mochten.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wen er meint.
Wen meint er da wohl?
Außer sich selber. Und aber er sagt dann auch so, er kann das nicht verstehen, dass trotz Kriegsende immer noch den Leuten so, also den Cardassianern Hass entgegengebracht wird. Und wo die K-Queen dann auch fragt, was er denn so denkt darüber und er antwortet.
I'm perfectly fine.
Ja, ja, angeblich ist alles in Ordnung, aber das ist so schon sehr offensichtlich, dass er noch ein Problem hat mit den Cardassianern. Also
er hat da
ja,
so ein bisschen Beef mit denen.
Ja, das haben wir ja mitbekommen.
Apropos Cornet Beef.
Ja.
Tut der da Kapern ans Essen, die arme Keiko? Die sollte sich davon tun.
Ich habe nichts gegen Kapern. Hast du was gegen Kapern? Die tun doch nichts. Die schmecken nur ein bisschen pfeffrig. Meinst du diese großen Kapseln oder die kleinen eingelegten?
Ja.
Okay. Ich habe kein Problem mit denen tatsächlich.
Aber ich bin da nicht so der Fan.
Na gut.
Ja, aber im Kartoffelgedöns, Auflaufgedöns, Stampfkartoffel, da kommt ein bisschen Muskat rein, da kommt doch keine Kapern rein.
Ach, du kannst alles da rein tun, wenn du willst. Ja, gut. Währenddessen kann man auf der Brücke mitverfolgen, dass die Phoenix ein kardassianisches Versorgungsschiff verfolgt und sie setzen mal den Bildschirm vorne. Die setzen mal wieder vorne den Bildschirm richtig ein, nicht nur als Guck nach draußen, sondern wirklich als so ein Display, wo man halt verschiedene strategische Informationen drauf sehen kann.
Ich habe auch einen neuen Monitor gekriegt.
Ja, anscheinend. Sieht man nicht so oft in der letzten Zeit. In der ersten Staffel haben sie sowas noch öfter gemacht irgendwie.
Ja, ja, diese Animationen waren halt teuer damals.
Wahrscheinlich, ja. Und Marcet ist überrascht, dass die Phoenix die Transponder-Codes von cardassianischen Schiffen lesen kann, während die Enterprise nicht bereit ist, irgendwie diese Technologie der Föderation für Transponder-Codes an die Cardassianer zu geben. Ist ein bisschen verärgert drüber.
Ja, vor allen Dingen auch irgendwie, ich finde es auch ein bisschen komisch. Also ich meine, man kann jetzt vielleicht die Transponder-Codes selber vielleicht nicht interpretieren, aber man wird sie ja wohl sehen, oder? Ich meine, das ist ja jetzt nichts anderes als ein Bing. Hier bin ich.
Keine
Bing,
Ahnung.
Hier bin ich.
Ich weiß nicht, was da noch mehr an Informationen übertragen wird oder was Name, Anschrift.
Ja, also, ja, ich denke mal, wenn die ihre eigenen Transponder-Codes lesen können und dann fliegt da plötzlich ein Transponder durch die Gegend, den man nicht auslesen kann.
Dann weiß man schon mal, dass es kein Cardassianer
ist. Ja, wer ist das wohl, ne? Also.
Ja, es ist alles. Ja, man könnte meinen, man wäre im U-Boot unterwegs, aber.
Ja, so ungefähr. Freund-Feind-Erkennung. Man kann es davon abgesehen, wenn ich irgendwen angreifen will, dann mache ich den Transponder doch eh aus. Aber es ist eine andere Geschichte.
Logik.
Ja.
Captain ist der Anfang aller Dinge, nicht das Ende. Um was mit Spock zu reden.
So oder so ähnlich.
Ja,
ich meine, die Drohnen, die bei uns über den Flughafen fliegen, die haben bestimmt ihren Transponder auch an, oder was?
Also, keine Ahnung. Die Ecke mal am Blinken.
Ja.
Auf jeden Fall ist der Marcet auch recht drüber verärgert, dass sie ein Ungleichgewicht da haben und er weist halt nochmal darauf hin, dass seine Kriegsschiffe das Schiff deutlich schneller abfangen könnten als die Enterprise, weil die ja viel näher sind.
Vor allen Dingen, weil die Enterprise mittlerweile die Geschwindigkeit auf Warp 4 gedrosselt hat.
So, oh, lass mal langsam. Haben sie das wirklich? Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, ich habe hier aufgeschrieben, Warp 4, sollte das nicht 6 sein?
Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist schon richtig, das ist ja schon passiv-aggressiv. So, Moment, wir halten nur nochmal hinten an dieser Raststätte. Ich muss mir noch eben Zigaretten besorgen.
Genau. Ich muss auch noch mal aufs Klo.
Dann haben ja keine Klos hier. Dann geht's auch gleich weiter. Ja, und der Marcet ist eher so wie der Vater, der in einem durchfahren will, um mal gar da so zu kommen.
Oh, komm, hör auf. Ich erinnere mich da an diese Fahrt nach Dänemark.
Ja, und so sieht das aus. Und ich meine, der Marcet hat natürlich auch einen Punkt. Also die Schiffe von denen wären schneller da. Und dann sagt der Picard, obwohl Worf Einwände erhebt, dass sie dann die Codes der Phoenix, den cardassianischen Schiff, weiterleiten. Auf jeden Fall fällt dem Worf da alles aus dem Gesicht. Das kann überhaupt nicht verstehen, dass Picard das macht. Weil der muss das ja auch dem freischalten. Und der Picard bittet sogar den Worf noch drum. Also er sagt, er befiehlt es mir ja nicht mal. Er bittet ihn noch so drum. Und er macht es dann auch. Weil er sagt, er könnte nicht zulassen, dass Maxwell das nächste Schiff ansteuert und zerstört. Ne?
Ja.
Und ganz in der Tradition Don't Show Tell, und nicht Show Don't Tell, muss dann Data da herhalten und das Ganze wie ein Fußballspiel im Radio kommentieren.
Ja,
dass das kardesianische Kriegsschiff sich jetzt in Waffenreichweite der Phoenix befindet und der PK befiehlt dann, die Waffenreichweite beider Schiffe zu überlagern. Das kardesianische Schiff feuert aber dann auf die Phoenix, anscheinend ein Volltreffer an Steuerbord, und das ist alles total so erzählt. Das wird nicht gezeigt, weil es ist ja ganz weit weg und wir sehen es so auf dem Bildschirm und der Data erzählt da was.
Und das ist so spannend.
Ja, es ist eben, ja, es ist günstig gemacht, sagen wir mal so. Mhm. Anscheinend sind dann die Schilde der Phoenix auch beschädigt und die erwidert auch das Feuer mit ihren Phasern und Photonentorpedos und zerstört das Kriegsschiff der Cardassianer auch. Und der Marcet steht nur dabei und denkt sich, das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Hier. Warum sind wir so langsam geflogen? Was ist das für eine Scheiße hier?
Ja. Musste der Captain noch pinkeln und
genau. Die Phoenix steuert ja dann auf dieses Versorgungsschiff zu und Picard fragt dann halt, ob die irgendwie bewaffnet sind, und Marcet meint dann auch so, dass sie wahrscheinlich nicht genug ausgestattet sind, um sich einem Raumschiff der Nebula-Klasse irgendwie stellen zu können. Und bevor
die Kriegsschiffe das schon nicht hinkriegen.
Ja, bevor irgendwas noch getan werden kann, ist die Phoenix dann auch mit dem Versorgungsschiff fertig und zerstört das auch.
Ich finde das so süß, wie auf dem Bildschirm diese Pixel wegfliegen, wenn die dir kaputt schießen. So nach dem Motto, das ist der Dreck, der da übrig bleibt.
Siehst, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ist das wirklich so?
Ja,
das ist wie lustig.
So habe ich das in Erinnerung.
Warte mal eben. Haben wir vielleicht einen Screenshot? Und haben wir von Still? Das muss ich sehen. Oh ja. Das bildet dann so einen richtigen Trümmerring, ne? Der so auseinanderfliegt. Ja, stimmt. Um Gottes Willen ist das.
Ja.
Das ist ein bisschen wie so ein bisschen Gamification des Krieges.
So ein bisschen, ja.
Und das Ganze hat ja auch dazu geführt, dass jetzt irgendwie 650 oder mehr Cardassianer getötet worden sind. Und dann beschleunigt Picard dann doch mal auf Warp 9.
Jetzt aber mal zackig.
Und Marcet
ist auch ein bisschen spät, oder?
Ja, ja, es ist so. Und Marcet ist total erschüttert von den Verlusten, die da gerade produziert worden sind. Der Picard stattet dann dem O'Brien einen Besuch im Transporterraum ab und interviewt ihn mal über den Mann, unter dem er einst gedient hat. Und Picard fragt sich, wie Maxwell wohl mit dem Tod seiner Familie zurechtgekommen ist. Und O'Brien sagt so, ach, das hat er einfach so weggesteckt. Da hat man nie was von gemerkt, wo man sich auch schon
da
denkt.
Da hat einfach weitergearbeitet. Ja, ungefähr so wie die Troy letztens in der Folge. Der hat auch einfach weitergearbeitet.
Ich wollte ja gerade sagen, toxische Männlichkeit. Aber jetzt, wo du die Troy anbringst, scheint es eher so ein generelles Problem zu sein.
Ja,
so
einfach, der wird bloß nicht anmerken lassen.
Ja, alles verdrängen und einfach weitermachen. Kann ja nur gut enden. Dann läufst du halt mal rum. Die natürlich den kardassianischen Weltraum.
Ja, der Picard, und er sieht das jetzt alles ganz schön, aber Veyes fragt ihn mal tatsächlich einer nach seinem Borg-Trauma.
Ja,
das verdrängt er ja auch die ganze Zeit schön.
Er sagt ja auch so, dass er wahrscheinlich der Maxwell so in so einem Klima der Angst, also sich auch eingebettet hat und eigentlich auch nicht mehr wirklich rational nachdenken konnte über die ganze Situation und der immer noch halt mit seinem Kopf in diesem Krieg festhängt. Und der Picard erläutert dem O'Brien auch, was gerade passiert ist auf der Brücke, also was der Maxwell da durchgeführt hat und dass da irgendwie Hunderte von Cardassianern umgekommen sind, was den O'Brien dann doch sehr verwirrt. Und er verteidigte Maxwell auch noch, dass er wahrscheinlich doch einen triftigen Grund gehabt haben muss. Was für einen triftigen Grund kann er gehabt haben?
Das ist immer irgendwie komisch, dass die Leute immer erstmal nach einem Grund suchen. Die können doch nicht einfach auf offener Straße irgendwelche Leute erschießen, die müssen auch einen Grund dafür haben.
Ja, das ist so Indoktrination halt. Und Picard sagt dann so, ja, der ist in seinem Wahn, der kommt da nicht mehr raus so schnell. Und dass er halt blind wird für seine eigenen Taten.
So ist das. Es gibt immer Möglichkeiten, irgendwas zu rechtfertigen. Muss immer vorsichtig nachdenken erstmal, bevor man was tut.
Ja, das gibt dem O'Brien auf jeden Fall auch zu denken, und er geht in Szene vorne, wo dann auch dieser Cardassianer Daro an der Bar sitzt und die sitzen da beide so und wissen jetzt auch gerade nichts miteinander anzufangen, so ein bisschen weiter auseinander.
Ja.
Und der O'Brien entschuldigt sich dann aber für sein Verhalten im Turbolift.
Ja. War jetzt nicht ganz okay, sagt er. Ne?
Genau, was der Daro dann auch annimmt, und der sagt dann auch, ja, die ganze Situation macht ja auch beiden Seiten zu schaffen. Und der O'Brien spricht daraufhin dieses Massaker auf Setlik 3 an, wo er halt auch hingeschickt worden ist damals, um die Garnison zu verstärken, weil schon fast alle tot waren. Und Daro erzählt dem O'Brien, dass man ihm gesagt hat, dass von da aus ein Ausgangspunkt für einen Großangriff geplant worden wäre. Das war halt die Erzählung, die Cardassianer hatten. Ja. Und der O'Brien erzählt auch seine seiner Position halt heraus, dass er halt sich darum gekümmert hat, eine Gruppe Frauen und Kinder zusammen da rauszubringen, und zwei kardassianische Soldaten sind da wohl irgendwie da reingeplatzt und einen hätte er wohl irgendwie betäubt, worauf der andere angegriffen hat, und dann hat er von irgendeiner Frau einen Phaser zugeworfen bekommen und den hat er abgefeuert auf den Kardassianer, und der ist dann auf Maximaleinstellung gewesen, hat den einfach nur eingeäschert, und das ist halt ein sehr traumatisches Erlebnis für den O'Brien gewesen, weil das wohl das erste Mal ist, dass er jemanden getötet hat.
Oder überhaupt irgendwas umgebracht
ja,
hat.
Ja, da ist er ja anscheinend so friedliebend, dass er nicht mal Moskito irgendwie jemals getötet hätte.
Ja.
Ja, da kommt dann eigentlich auch so raus, was eigentlich O'Briens Problem ist. Also er sagt dann halt so, er hasst halt nicht die Cardassianer, sondern er hasst das, was die Cardassianer aus ihm gemacht haben. Und ich glaube, für jeden, der wahrscheinlich irgendwie mal in so einem Einsatz war, ist das wahrscheinlich vielleicht auch eine Sache, wo man sich drin wiederfinden kann. Also kann ich mir vorstellen. Also das ist ja typisches Kriegstrauma eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so mit der wichtigste Satz in dem ganzen in der ganzen Folge, oder?
Ja, genau. Also, es ist auch so
die Selbsterkenntnis, dass ich hasse nicht den Feind in Anführungszeichen, sondern ich hasse eigentlich mich selber.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, macht es natürlich sehr schwierig, sich mit den Cardassianern jetzt irgendwie auf einer vernünftigen Ebene noch irgendwie zu unterhalten. Aber wohl, es ist ja eine Selbsterkenntnis. Das ist ja schon mal ganz gut an der Stelle.
Ja, ich habe mir an der Stelle gedacht, vielleicht wäre es dann vielleicht doch mal Zeit, die Frau Troy zu fragen, ob sie nicht noch Zeit in ihrem Kalender hat, weil.
Ja. Die schafft das innerhalb von einer Woche, den wieder zurechtzubiegen.
Ich glaube, das schafft auch die Joy nicht, aber.
Wer weiß.
Ja, vielleicht mit den Hypo-Sprays von der Beverly.
Der lagert dann seine Probleme lieber in seine neue Ehe aus, und dann muss ich die Troy dann drum kümmern, um diese Eheprobleme, die eigentlich gar keine Eheprobleme sind, sondern eigentlich PTSD aus dem Krieg, so ungefähr.
Ja.
Also während sich der O'Brien mit diesem Cardassianer Daro ausgesprochen hat, ist der andere Adjutant von Mazet, dieser Telle, wohl anscheinend auffällig geworden, weil er möglicherweise der IT-Experte an Bord des Cardassianischen Schiffes ist. Der hat sich mich mal irgendwelche Computersysteme angeschaut, und das ist
ich wollte doch nur mal gucken.
Ja, und der Worf hat das mitbekommen und hat ihn mit auf die Brücke gezerrt. Und
aber so richtig halt, Abschlawittchen.
Ja, der hat erzählt, dass er sich irgendwelche Waffensysteme vom Computer angeschaut hat. Und der Telly bestreitet jegliche Absicht, irgendwie oft drauf zugreifen zu wollen. Und er war einfach nur interessiert. Ja. Aber der Mazet rügt ihn dann auch dafür und ist es überhaupt sich da rumgetrieben hat und verbannt ihn halt für den Rest der Mission dann in seine Kabine und bittet dann den Picard um ein Gespräch in Picards Bereitschaftsraum, wo er sich erstmal für das Verhalten von seinem Adjutanten entschuldigt und von einer Disziplinarmaßnahme spricht, wo der Picard meint, sie können machen, was sie wollen, für mich ist das erledigt.
Genau.
Doch der Mazet ist sich da nicht so sicher. Picard erklärt aber, dass es halt für einen dauerhaften Frieden wichtig ist, dass man jetzt sich nicht von solchen Sachen ablenken lässt und dass irgendjemand die Bemühungen untergräbt, und daraufhin erklärt der Mazet, er sei ein Mann, der weder Krieg wolle noch brauche und sieht in Picard eigentlich jemanden, der es auch ähnlich sieht.
Ja, irgendwie sowas wie der Frieden fängt hier mit uns beiden an oder
ja,
sowas.
Ja, genau, das sagt der Mazet auch, der Frieden beginnt halt hier mit uns, also solange die alten kühlen Kopf bewahren und da jetzt nicht irgendjemand blöd durchdreht, sollte das ja irgendwie machbar sein. Kurz darauf erhalten sie dann die Nachricht von Data, dass die Phoenix jetzt doch mal wieder gefunden worden ist.
Sternzeit 44431,7.
Ja, und dass sie dann in 22 Minuten abfangen werden.
Die haben da jetzt 2 Tage für gebraucht, um das Scheißschiff zu finden. Das will ich nur mal damit gesagt haben, dass das 444317 ist.
Ja, hätten sie Cardassianer helfen lassen, wäre es schneller gegangen.
Hatte ich übrigens schon erwähnt, dass ich die Nebula-Klasse ja total extrem super schick finde.
Man sieht sie zum ersten Mal in dieser Szene. Ja. Ne? Also es ist ja eigentlich eine Enterprise ohne Antriebssektion.
Aber dafür mit dem Schnups obendrauf. Ja.
Mit dem Schnups obendrauf und die Warp-Antriebe sind so ein bisschen näher an der Disk dran. Wo ich mich immer frage, sind die nicht extra etwas weiter weg in dem Design der Enterprise, weil so Strahlung und so? Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist für die unteren Wohneinheiten auf der Phoenix. Also.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber.
Aber wir sehen die auch wirklich zum ersten Mal. Die waren nicht schon irgendwie in den Borg-Folgen mal irgendwie so, von der Art her vielleicht schon mal zu sehen, aber nicht so spezifisch und nicht so.
Ja, also nicht groß, sagen wir es mal so.
Ja,
ne?
Ja, ist schon ein ganz cooles Schiff. Das
kann allerdings natürlich, das müsste man mal gucken, ob das in dieser Wolf 3-5 Schlag mich tot Szene drin ist, ob da nicht auch irgendwo eine Nebula-Klasse rumfliegt. Und die hatten das Modell halt noch, deshalb.
Ja, aber ich glaube, dann hätten sie wahrscheinlich nicht so ein detailliertes Modell damals gehabt. Wahrscheinlich nur so ein Kitbash-Dingsbums, was sie irgendwie zusammengezimmert hätten. Das ist ja schon, sieht ja schon ganz cool aus, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und der Maxwell beamt dann von seiner Phoenix rüber auf die Enterprise. Und wird von Riker begrüßt und Maxwell weiß halt über Rikers Kampf gegen die Borg und wie gut er damals irgendwie die Situation im Griff gehabt hat und sie stünden ja auch alle in Rikers Schuld und dann sieht er auch, wer ihn rüber transportiert hat, nämlich O'Brien. Und
der O'Brien!
Genau, er erkennt ihn auch sofort und wusste ja gar nicht, dass er auf der Enterprise dient anscheinend. Und er erzählt auch dem Riker, dass der O'Brien auch als taktischer Offizier auf der Rutledge gearbeitet hat und das wohl auch sehr gut gemacht hat und also so Lobeshymnen sozusagen.
Ja, und wusste gar nicht, dass man als Chief, um das Thema nochmal wieder anzugreifen.
Ja, habe mich auch gewundert. Also er war taktischer Offizier auf einem anderen Schiff und ist dann irgendwie, ja, keine Ahnung.
Transportermensch geworden.
Ich verstehe die Karriere von O'Brien. Hat das mal irgendjemand aufgezeichnet, was der O'Brien wann wie gemacht hat, außer auf der Enterprise jahrelang im Transporter rumzustehen?
Ich weiß es auch nicht.
Wie in diesen Comics damals. Aber ich verstehe das auch nicht ganz. Aber auf jeden Fall, anscheinend hat er gute Arbeit geleistet.
Ich finde ja, der Maxwell sieht so ein bisschen nach einem Politiker aus irgendwie. Der hat so ein...
Das ist schon verdächtig.
Ja, ne? Er hat so eine Aura irgendwie.
Dem schaut schon der Wahnsinn aus den Augen. Nein, der O'Brien nimmt auf jeden Fall diese ganzen Lobhudeleien gelassen hin von dem Maxwell und der sagt dann auch, dass er jetzt unbedingt den Captain sprechen muss, weil es da ganz viel zu besprechen gibt.
Ja.
Der Maxwell erklärt dann dem Picard seine Motive und er behauptet, dass die Cardassianer aufrüsten würden und dass diese Forschungsstation, die er im Quellar-Sektor zerstört hat, in Wirklichkeit ein militärischer Versorgungspunkt, Versorgungshafen war. Worauf Picard dann sagt, das müssen sie aber auch erstmal beweisen. Ne? Das kann ja jeder behaupten. Und
ich brauche keine Beweise. Ja, ich weiß das.
Ja, weil Maxwell sagt dann so, was sollte an dieser Stelle eine Forschungsstation sein? Das ist an einem Punkt mit relativ kurzen Wegen zur Föderation, irgendwie angrenzend an drei Sektoren, die direkt in die Föderation führen. Und das ist schon irgendwie sinniger, dass da vielleicht ein Militärstützpunkt ist, von dem sie schnell zuschlagen können. Und es sind ja auch anscheinend die ganze Zeit irgendwelche Versorgungsschiffe da, die dort regelmäßig ein- und ausfliegen. Und er kann sich einfach nicht vorstellen, dass es da wirklich nur um wissenschaftliche Forschung geht. Woraufhin der Picard fragt, warum er denn nicht die Sternenflotte kontaktiert hätte. Er sagte, er wollte halt nicht so lange warten, weil es ist ja alles, die Sternenflotte ist ja, wie wir wissen, ein riesengroßer bürokratischer Apparat, wo anscheinend auch irgendwelche Stempelvogonen rumsitzen und das alles ewig dauert, bis mal irgendwas genehmigt wird oder irgendwas behandelt wird.
Aber Stempelvogonen finde ich gut, den Ausdruck muss ich mir mal merken.
Ja, und er meint halt, es hätte einfach nicht so lange warten können. Es stehen ja mehr Menschenleben auf dem Spiel und Picard fragt sich aber dann, warum der denn meint, er müsste, dass er das irgendwie Alleingang handeln müsste und der Maxwell reagiert da eher verärgert und bezeichnet Picard auch als so ein Bürohengst im Grunde und dass er keine Eier in der Hose hätte und so. Ne?
Statt hier mal richtig auf den Putz zu hauen.
Genau, und Picard weist aber darauf hin, dass Maxwell die jetzt beinahe die Föderation einen weiteren Krieg gestürzt hätte und Maxwell meint dann halt, er hätte ja jetzt einen Krieg verhindert oder zumindest verzögert durch den Angriff auf diese angebliche Forschungsstation. Picard ist dann so, naja, könnte es vielleicht denn sein, dass dein Handeln eher damit zusammenhängt, dass die Cardassianer Verluste in der Familie irgendwie verantwortlich sind? Und das triggert den Maxler natürlich sehr und das bestreitet er vehement. Also, das ist ja totaler
Quatsch.
Einfach
nur nein.
Nein, genau. Und dann sagt er halt auch noch, dass die Geschichte Picard als Narren in Erinnerung behalten wird, womit Picard leben kann, solange er nicht irgendwie in den Geschichtsbüchern steht, als jemand, der in Krieg vom Zaun gebrochen hat, den keiner braucht.
Ja, es ist halt auch so eine Sache.
Ja, und Maxwell ist sich da ziemlich sicher, dass er halt rehabilitiert wird, sobald klar ist, was die Cardassianer getan haben, was nicht bewiesen ist. Aber Picard erwidert, dass das ja irrelevant sei. Also der Maxwell möchte dann auf jeden Fall, dass der Picard ihn begleitet, damit er halt seine Unschuld beweisen kann. Doch Picard hat ja Befehle von der Sternenflotte und sagt, nee, du kommst jetzt wieder mit zu uns zurück ins Föderationsgebiet, zur Sternenbasis 211.
Und zwar zack.
Genau, und wir begleiten dich dahin und keine fiese Matenten.
Also, ja, und diesmal mit Warp 9 und nicht mit Warp 4.
Genau, und die andere Alternative ist halt, entweder er kooperiert oder er landet in einer Rastzelle und dann ist es das gewesen. Und da fügt sich dann der Maxwell auch erstmal.
Und das ist die Stelle, wo ich mir denke, ist das jetzt so klug, den da zurück auf sein Schiff zu beamen?
Ja, also er hat ja immer noch eine Reputation und es hat noch keiner gefordert, dass man ihn festsetzt. Ne? Er soll aus freiem Willen wieder mitkommen, was schon sehr tolerant ist, ehrlich gesagt, nachdem er jetzt gerade 100 von Cardassianern abgemesselt hat. Also,
ja.
Naja, aber wir wissen ja, wie man mit den eigenen Leuten auf der eigenen Seite umgeht. Da ist es wahrscheinlich immer ein bisschen, wäre es jemand anders gewesen.
Also ich finde es trotzdem etwas grenzwertig.
Ja. Ja, und entsprechend fliegen die beiden Schiffe in enger Formation Richtung Heimat. Mhm. Der Worf soll dem Admiral Hayden auch die voraussichtliche Ankunftszeit mitteilen. Und in diesem Moment ändert die Phoenix dann ihren Kurs, was anscheinend total verblüffend kommt. Wer hätte es gedacht, dass sowas passieren
echt
könnte?
Jetzt? Der hält nicht sein Wort, nachdem er die Cardassianer angegriffen hat?
Ja, und er schlägt dann irgendwie einen Abfangkurs ein mit Warp 9, um das nächste cardassianische Schiff, was irgendwie 0,1 Lichtjahre entfernt ist, irgendwie abzumetzeln. Ja. Also der hat überhaupt nichts gelernt daraus. Also es ist einfach völlig egal. Lässt ihn anscheinend keine Ruhe, dass irgendwo ein cardassianisches Schiff rumfliegt. Das geht ja gar nicht. Anscheinend kann die Enterprise das Schiff nicht einholen, weil sie ja anscheinend nicht auch mal auf 9 losfliegen können. Also
scheinbar ist die Nebula-Klasse schneller. Ich habe keine Ahnung.
Meinst du,
ich dachte, das wäre das Flaggschiff.
Ja, vielleicht sind die schneller, wendiger und keine Ahnung.
Ja, das ist, weil es im Drehbuch steht.
Genau. Er befiehlt dann halt einen Abfangkurs zu berechnen und lässt Worf die Phaser aktivieren. Und Riker erinnert Picard daran, dass O'Brien Maxwells taktischer Offizier gewesen ist und ihn dementsprechend dann auch auf die Brücke beordert, um mal vielleicht rauszufinden, was denn Maxwell jetzt vorhaben könnte oder wie er so tickt. Na, sie kriegen dann anscheinend doch irgendwie auf die Reihe, die Phoenix dann einzuholen. Aber die scheint dann noch nicht bereit für den Kampf mit dem cardassianischen Schiff zu sein. Die Sensoren können den Status des cardassianischen Schiffes nicht erfassen, da das Schiff anscheinend ein hochenergetisches Subraumfeld betreibt, also so ein bisschen Tarnung, mehr oder weniger. Also nicht, also jetzt nicht Sichttarnung, aber
ja, irgendwie Interferenzen.
Interferenzen, genau. Und Picard steht jetzt halt vor der Entscheidung, ein Sternenflottenschiff anzugreifen. Ja, und benötigt dann halt O'Briens Einschätzung und wie Maxwell denn so denkt. Da meldet sich dann der Maxwell auf der Enterprise und fordert Picard auf, das cardassianische Schiff zu entern. Andernfalls werde er es zerstören. Also,
genau, jetzt geh ich so gucken, geh mal was drüber. Da ist.
Genau, was machen die da eigentlich?
Der Picard weigert, dann wirst du schon sehen.
Ja, und der Picard weigert sich aber und bekräftigt seine Entschlossenheit, Maxwell mit allen Mitteln wieder da rauszuholen.
Ist ja auch ein bisschen bockig jetzt, ne?
Also, ja, auf jeden Fall. Das kann
hat er den da in guten, auf sein Schiff zurückgebeamt, als Geste des guten Willens und dann sowas.
Ja, Maxwell hat es aber gar nicht dran interessiert, ne, und bricht dann auch die Verbindung ab. Und O'Brien sagt dann auch, also, dass Maxwell auf jeden Fall zuschlagen wird, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt. Ja. Und das bestätigt sich dann auch, als Data entdeckt, dass die Phoenix Energie auf ihre Schild und Waffen überträgt. Picard löst einen Alarm aus und bereitet den Angriff auf die Phoenix vor.
Ja. Doch der O'Brien, und da sagt der O'Brien,
genau,
ich habe eine Idee.
Genau, der möchte sich mich gerne rüberbeamen lassen auf die Phoenix, um Maxwell zur Vernunft zu bringen.
Durch die Schilde?
Ja, wo ich mich auch frage, dass ist ja eigentlich nicht machbar. Also er meinte, es dauert ja irgendwie 0,58 Sekunden.
Technobubble-Sekunden, genau.
Aber ein Beamvorgang dauert ja eigentlich noch mindestens 4 bis 5 Sekunden oder sowas. Oder
ja, länger. Aber der O'Brien, der kann das. Der geht jetzt hin und verknüpft den eigenen Transporter mit dem von der Phoenix und dann schickt er sich selbst da durch, das dauert nicht so lang und der andere Transporter baut ihn dann wieder zusammen.
Ich weiß ja nicht, ich glaube ja immer noch nicht an diese Technologie, egal welche Art und Weise. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, aber gut.
Auf einmal hast du so Hörner am Kopf.
Was halt so im Puffer noch rumfliegt, ne?
Ja, genau. Hundewelpen.
Wuff, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ja.
Genau. Oh Gott. Pass doch auf, wo du dieses Ding hinsteckst.
Oh Gott. Wie gesagt, davon habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Und ja, auf jeden Fall ist der Picard natürlich bereit, den O'Brien darüber gehen zu lassen, bevor er entscheiden muss, ob er ein Föderationsschiff angreift und unschuldige Menschen umbringt.
Unschuldige Menschen, ja, das habe ich mich so an der Stelle mal gefragt. Haben die eigentlich keine Crew auf dem Kackschiff?
Da
also die Phoenix muss doch irgendeine Crew haben. Wir sehen keinen einzigen, da wird nicht drüber geredet.
Da muss, man auch, da muss man auch denken, ich meine, wenn da auch so eine Crew, so eine Brückencrew um sich drum herum hat, sind die alle auf seiner Seite, sehen die halt alle genauso? Ich meine, die haben ja nicht alle dasselbe Trauma, die sind ja auch nicht alle in diesem Krieg gewesen. Was ist denn da los?
Ja, eben, also das muss doch irgendwie, also sind die jetzt so blind loyal irgendwie, dass die...
Oder fliegt der da alleine rum, wie die Beverly damals in ihrem...
Ja, habe ich mich an der Stelle echt gefragt. Vor allen Dingen, dass dann auch der Brian taucht dann ja bei ihm in diesem Bereitschaftsraum auf.
Ja, genau.
Und jetzt hat ihn keiner aufgehalten oder was, oder wie? Der kommt einfach zur Tür rein, spaziert, lalalala, hallo, hier bin ich.
Naja, da hat ja eine Sternflottenuniform an. Die wissen, wenn viele Leute an Bord sind, fällt sich auf. Ja. Wenn gar keine da sind, auch nicht. Also so gesehen. Man weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall rübergekommen und triffte dann auf Maxwell in seinem Bereitschaftsraum, der sehr unterkühlt aussieht, dieser Raum. Also verglichen mit Picards Bereitschaftsraum.
Ja, etwas karg.
Dieses schwarze Ledersofa, kein Bild an der Wand, so ein taktisches Ding, irgendwie so eine taktische Ansicht an der Wand. Also merkt man schon, dass er auch nicht so viel übrig hat für die schönen Künste.
Und nee, nicht so richtig.
Kein Buch unter irgendeinem Glas oder so.
Das lenkt alles nur vom Wesentlichen ab. Das Wesentliche ist draufhauen.
Ja, und der O'Brien wäre ja auch beinahe schon fast abgeschossen worden von dem, was da reinkommt. Er hat anscheinend nicht damit gerechnet, dass jemand reinkommt. Das spricht dafür, dass niemand an Bord ist.
Keine Sau da.
Ja, genau. Aber der O'Brien kann ihn gerade noch so besänftigen. Und der Maxwell sagt dann auch nochmal, dass Picard doch bitte auf dieses Cardassians Schiff gehen soll.
Jo.
Und O'Brien sagt, das macht er auf jeden Fall nicht. Und Maxwell kann halt nicht glauben, dass die Enterprise wirklich auf die Phoenix schießen würde.
Oh, glaubst du mal, genau. Ne?
Und O'Brien sagt so, ja doch, ich denke schon, dass das passiert wird, wenn er jetzt nicht endlich guten Willen zeigt. Ja, Maxwell kann die Situation überhaupt nicht einordnen, meint eben so, was ist denn aus diesem Krieg geworden und so, wo der O'Brien sagt, der Krieg ist schon vorbei und
ist alles vorbei. Und dann kriegt er da so diesen Ausraster auch irgendwie so, ne, wir starten keine Kriege, wir machen keine Surprise-Attacks.
Ja, und er meint, die Cardassianer leben ja eh für den Krieg.
Ja.
Und dass es halt durch deren Schuld so ist, dass er und auch der O'Brien nicht mehr dieselben Menschen sind wie damals.
Ja,
ne?
Ja, aber passt da irgendwie völlig so den Zug so, weil er merkt gar nicht, dass er das selber ja doch tut, ne?
Ja,
weil er
jetzt
ja irgendwie auf Leute schießt, die eigentlich denken, der Krieg ist vorbei, wir fliegen hier rum und
ist nur kriegen, jetzt plötzlich noch,
genau, kriegen jetzt plötzlich auf die Mütze von irgend so einem dahergelaufenen Sternflottenschiff.
Ja, und dann kommen sie halt auch wieder auf Setlick 3 zu sprechen.
Damals auf Setlick 3.
Genau, und Maxwell erinnert sich an diesen Typen, der dem O'Brien immer hinterhergelaufen ist.
Der mit dem Lied.
Genau, das war wohl irgendjemand namens Will Caden, den sie immer Stompy genannt haben.
Ja, das ist jetzt auch irgendwie...
Miles und Stompy, Geschichten aus dem Cardassianischen Krieg.
Ja, so oder so ähnlich. Was machen wir denn heute? Ja, den Weltfrieden zerstören. Nein.
Das ist ungefähr. Das ist ein bisschen Ren und Stompy.
Ren und Stompy, ja.
Ja, und der ist halt da auch gefallen in diesem Krieg und dann kommt der Maxwell auch auf dieses Lied zu sprechen, was sie ja immer gesungen haben und dann singen sie es beide ganz schrecklich in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, ob es da genauso schön ist, aber...
Wenn die beiden das zusammen singen, dann fällt das gar nicht so auf, dass der O'Brien so schlecht singt.
Dass sie beide verschiedene Texte singen.
Ja, oder? So ungefähr. Naja, also es ist weniger schlimm, als der O'Brien das alleine gesungen hat, fand ich.
Okay. Ja, aber es ist ja auch wirklich, da geht es ja wirklich, das ist ja so ein alt, was ist das, Minstrel Boy heißt das, glaube ich.
Ja,
ist das.
Und,
es geht ja wirklich nur darum, in den Krieg zu ziehen und zu sterben und es ist eigentlich alles total sinnlos ist eigentlich. Ja, und Maxwell erkennt dann halt, dass er diesen Kampf nicht gewinnen kann, was O'Brien dann auch bestätigt und anscheinend ist man dann doch zu ihm durchgedrungen. Der Maxwell hat dann anscheinend sein Schiff dem ersten Offizier übergeben. Es gibt anscheinend doch jemanden an Bord.
Ja, es wird nicht nur von der KI geflogen.
Genau, was durchaus möglich wäre. Und er ist dann wohl für die Rückreise in seiner Kabine eingesperrt. Na, endlich. Hat halt das Danke noch gedauert. Picard lobt den O'Brien dann für seine Leistung und obwohl O'Brien weiß, dass Maxwells Handeln falsch war, versucht er ihn trotzdem noch zu verteidigen, ne? Von wegen, ist halt ein durchgeknallter Captain, aber es ist mein durchgeknallter Captain, so ungefähr.
Also, wir haben alle ein Trauma von Setlick 3 damals auf damals im Ferienlager.
Ja, auf Setlick 3. Massette dabei steht.
Damals in St. Olaf?
Massette dabei steht, hält also O'Briens Loyalität für völlig fehlgeleitet, ich im Übrigen auch. Also, woraufhin der Picard aber erwidert, dass Cardassianer halt noch viel über Menschen lernen müssten, als wenn das jetzt irgendwie eine besondere Qualität von Menschen wäre, zu Leuten zu stehen, die irgendwie komplett wahnsinnig sind. Sieht man ja immer mal wieder.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja, Picard geht halt darauf ein, dass der Maxwell halt auch wirklich mit den höchsten Auszeichnungen der Föderation für Tapferkeit und Mut geehrt worden ist. Naja, und dass er sich nicht an den Frieden anpassen konnte, halt eher zu einer bemitleidenswerten Person macht. Ne?
Ja, das ist, man muss natürlich irgendwie, ich meine...
Aber das eine wiegt das andere ja auch nicht auf irgendwie. Ja, so,
das ist halt so eine Star Trek-Sache, dass man halt auch immer die andere Seite sieht. Aber in dem Fall ist es halt doch etwas, wie soll ich sagen, der hat schon Scheiße gebaut. Also kann man jetzt schwer entschuldigen.
Ja. Und bevor dieser Massette dann den Konferenzraum verlässt, sagt Picard ihm dann, dass Maxwell doch anscheinend die ganze Zeit recht gehabt hätte. Denn Der Transporter und der Außenposten deuten eindeutig darauf hin, dass die Cardassianer heimlich wieder aufgerüstet hätten.
Mhm.
Und was hätte erwidert, wenn Picard das glaubt, warum sei er dann nicht an Bord des Transporters gegangen?
Ja.
Und dann meinte Picard, es wäre nicht seine Mission gewesen. Seine Mission wäre gewesen, halt den Frieden zu schützen.
Ja.
Und wäre er an Bord des Transporters gegangen, hätte die Föderation die Cardassianer in diesem Moment die Waffen für den Krieg aufgerüstet. Also er hat jetzt kein Interesse daran gehabt, diese Wahrheit zu kennen.
Ja. Ich weiß von nichts.
Und sagt dann dem Ghul Masset auch noch so zum Aufwiedersehen, sagt ihm dann noch, wir werden euch beobachten. Also grundsätzlich ist da ein gewisses Misstrauen in der Luft. Ja, und auf dieser Note bleibt dann diese Folge auch und endet an dieser Stelle. Permission to speak candidly.
So ein bisschen unbefriedigend auch irgendwie am Ende.
Ja, aber also wir haben jetzt hier eine neue Spezies etabliert, die Cardassianer. Ja. Die Folge ist ja an sich eigentlich, es passiert ja eigentlich gar nicht mal so viel in dieser Folge.
Nee, also von dem, was wir sehen, nicht wirklich, ne?
Ja, eben. Und es ist aber eigentlich eine ganz gute Einführung, um zu sehen, wie die Cardassianer so ticken. Obwohl wir erfahren jetzt noch nicht viel. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie dubiose Figuren sind, aber eigentlich, also wir wissen noch wirklich nicht genug, weil bisher sind sie im Grunde nur eine andere Form von Romulanern.
Ja, kann also man
sie
so sehen.
Noch haben sie wirklich keine Tiefe, die jetzt irgendwie was hermachen würde. Es ist aber okay, dass sie das jetzt da aufgemacht haben. Ich glaube, mit den Romulanern hätten sie es vielleicht jetzt nicht machen können, weil da haben sie ja keine
Frieden. Ja, die sind schon zu etabliert. Ja,
genau. Haben auch keine Friedensverhandlungen mit denen, glaube ich. Ne? Nee, also sie mussten halt die Cardassianer irgendwo herholen. Es ist okay, dass sie das ein bisschen erweitern. Ja, und das gibt ihnen ja später auch die Möglichkeit, in Deep Space Nine was draus zu machen. Inhaltlich... Ja, bitte.
Ja, ich bin ja immer bei diesen Kriegsfolgen nicht so, das ist nicht so meine Sache, ne? Aber wie du sagtest, also die Cardassianer werden da doch sehr interessant eingeführt jetzt. Und ist ja auch so, dass man tatsächlich mal das aus der umgekehrten Richtung sieht. Das ist also tatsächlich mal ein Mitglied der Föderation, der hier den Kriegstreiber spielt.
Ja, genau, die stehen ja erstmal als Opfer da, ne? Das ist ja wirklich so. Ja, und interessant auch die Aufarbeitung. Ich meine, dafür, dass wir noch nie von diesem Krieg gehört haben, bekommt jetzt auf einmal der O'Brien doch eine ziemlich zentrale Rolle. Also auch jetzt wirklich mal eine wichtige Rolle.
Auch
und
so ein bisschen Charakterentwicklung, was erklärt. Auch so ein bisschen seine ganze...
Das sind ja Sachen, von denen hätten wir nicht mal nachgedacht, dass er so eine Vergangenheit hat. Und da holen sie direkt die dicke Keule raus. Also.
Ja, aber so, hallo. Die Keiko weiß hoffentlich, auf wen sie sich da eingelassen hat. Auf was für ein
ja,
Ding.
Ja, deswegen. Das weiß ich wahrscheinlich nicht. Wenn sie nicht mal weiß, was er ist, dann weiß sie auch nicht, was seine Traumata aus im Krieg. Also, ich weiß wirklich nicht, wie die beiden sich kennengelernt haben. Haben die sich im 10 vorne irgendwie einen Abend kennengelernt? Oder?
Die KI hat sie zusammengefügt, wie war das? Der Data war es.
Ja, scheiße, ja, stimmt. Das hat er auch selber zugegeben. Ja, stimmt. Man sollte nicht auf die KI.
Ja, diese Dating-Apps,
Eheanbahnungs-Data. Ja.
Genau.
Ich weiß
es auch nicht.
Ist aber interessant, dass er auf jeden Fall jetzt eine stärkere Rolle bekommt. Das bleibt ja auch jetzt weiterhin so.
Ja, und ich habe so diesen Eindruck, dass das irgendwie schon ein bisschen in der Mache war, dass die irgendwie...
Das ist erstmal ein Ersatz dafür, dass Wesley weggefallen ist. Da haben sie irgendwie Platz, eine andere Rolle ein bisschen mehr auszubauen.
Ja, aber auch, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwas schon mit Spin-Off so ein bisschen im Hinterkopf hatten vielleicht.
Ich weiß
nicht. Hatten noch einen Sendeplatz 90. frei. Star Trek läuft gerade so gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Möglich, aber es wäre mir jetzt neu irgendwie. Also das habe ich jetzt auch nicht rauslesen können. Ich finde es irgendwie.
Ja, ich finde es eigentlich auch zu früh, aber es ist vielleicht auch einfach nur, weil man im Rückblick so dieses, man weiß ja, dass jetzt demnächst das mit dem DS9 anfängt irgendwann.
Ja, und es ist aber auch interessant, mal zu sehen, wie die Föderation bzw. die Sternflotte halt mit einem ehemaligen Feind umgeht. Also diese etwas angespannte Situation irgendwie, jetzt auf Teufel komm raus, Frieden halten zu müssen, wenn selbst noch nicht alle Leute schon da angekommen sind. Also wenn manche Leute noch mit dem Kopf im Krieg sind.
Ja.
Und es aber eigentlich schon die Realitäten schon andere sind. Also es ist eigentlich ein interessanter Aspekt, den man auch selten beleuchtet.
Ja.
Interessant ist halt noch, dass der Regisseur Chip Chalmers gesagt hat, die Folge wurde während des Golfkriegs ausgestrahlt und handelt von wie Picard alles tat, um einen Krieg zu verhindern. Und das zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten von Amerika alles daran setzten, einen Krieg zu beginnen. Ich fand die Gegensätzlichkeit der Ideen sehr interessant. Also es ist wirklich auch nicht so eine ruhige Zeit damals gewesen mit dem Golfkrieg, das stimmt natürlich. Und das Interessante ist natürlich auch, sie haben jetzt wirklich auch mal einen Gegenspieler etabliert, der auch auf Augenhöhe ist, ne?
Ja, also so wie sich die Kriegsschiffe haben abknallen lassen, vielleicht auch nicht.
Aber ja, aber so auf zwischenmenschlicher Ebene.
Achso, du meinst jetzt,
Augenhöhe,
ja, okay.
Ne?
Mhm.
Man kann ihnen zwar nicht so richtig trauen, aber man kann auch annehmen, dass sie halt ein bisschen komplexer sind als einfach nur irgendwie hinterlistige Romulaner, die eigentlich immer irgendwie komisch sind, weil die immer irgendein Problem haben. Oder halt
oder
Vulkan ist
Ehre.
Auch mal logisch. Oder,
Ehre, ich sag
ja,
nur Ehre.
Klingonen sind auch fast, also Worf ist immer so, aber wir wissen ja, dass die Klingonen nicht so sind.
Ja.
Ja, generell interessante Folge.
Ja, vor allen Dingen, dass dieses ganze Spin-off erstmal irgendwie etabliert hat, sozusagen. Das glaubt man ja an der Stelle eigentlich auch gar nicht. Weil es, ich denke mal, ich hatte mir hier, glaube ich, aufgeschrieben, 2,5 Jahre ist das noch bis DS9, ne?
Ja, genau.
Und das
ja.
hat wahrscheinlich, als diese Folge geschrieben worden ist, keiner sich irgendwie überlegt.
Ja.
Kriegen die Leute, die Cardassianer geschrieben haben, dann eigentlich für jede DS9-Folge irgendwelche Tantiemen?
Keine Ahnung.
Weil es kommen ja immer, das Wort Cardassianer kommt ja immer wieder vor, ne? Also.
Und Selig 3 kommt später auch noch vor. In Deep Space Nine erwähnt ja O'Brien das auch immer wieder. Also
damals in St. Olaf.
Also Michael Piller freute sich auf jeden Fall über diese Episode, wie sie halt O'Brien auch dargestellt hat.
Ich finde, der O'Brien spielt das auch relativ gut.
Ja. Und er nennt es auch eine der besten Episoden, also ja. mit O'Brien. Ja, also ich meine, ich finde, also die Folge war nicht besonders komplex.
Ja.
Ich meine, sie hatte im Grunde gar keinen B-Plot, ne?
Der ja, B-Plot nur mit dem, bisschen
mit
Keiko halt, ne?
Das haben sie mal ein bisschen mit reingebracht, was sehr irritierend war.
Ja, deswegen, ich habe auch den Eindruck, dass sie die Keiko nur einen Tag praktisch ans Set geholt haben und das alles auf einmal gedreht haben und dann war sie wieder weg. Weil die hat ja keine Interaktion mit den anderen Leuten, sondern
stimmt.
einfach sitzt ja nur da am Tisch und diskutieren über das Essen.
Ja, ja, so alles in allem. Interessanter Ansatz. Die Story an sich ist ja doch schon tiefergehend, was so Krieg und Frieden angeht.
Ja.
Neueinführung der Cardassianer.
Deswegen habe ich es auch relativ hoch halt bewertet, weil.
Also ich, wenn wir Wortbewertung abgeben würden, ich bin immer noch mal bei 6,5. Ich bin nicht so.
Okay.
Und du?
Ja, aber da sind wir ja doch einigermaßen
und
ähnlich.
Und du bist bei?
Ich habe dem Ganzen dann am Ende eine 7 gegeben.
Okay.
Weil ich fand die Folge an sich ja doch relativ gut in sich abgeschlossen. Ich denke mal gerechtfertigt. Sie hat halt Plotholes. Ich meine, warum lassen die überhaupt da reinfliegen?
Wie ist das passiert?
Warum
wieder?
Fliegen die nur mit Warp 4 hinterher oder Warp 6 wäre auch noch immer zu wenig.
Das war wirklich passiv-aggressiv.
Das ist irgendwie so ein bisschen komisch alles, aber ich kann über die Plotholes tatsächlich in der Folge mal hinwegsehen, weil...
Weil sie an sich eine okay Story hat, ne?
Ja, sie ist halt relativ rund abgeschlossen in sich und sie hat halt auch mal Einblicke in was passiert eigentlich, wenn wir mal die Kriegstreiber sind und nicht die anderen.
Mhm. Ja, eine interessante Folge auf jeden Fall. Was erwartet uns denn das nächste Mal?
Gute Frage, das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es nachgeguckt extra gehabt.
Ich liebe es. Es ist die Folge Der Pakt mit dem Teufel.
Devil's Do. Das genau.
Mhm. Oh Gott, die hat mir immer sehr gut gefallen.
Ja, die ist auch sehr schön. Vor allen Dingen das Ende.
Kurz Zusammenfassung, der Teufel erhebt Anspruch auf den Planeten Ventax 2.
Ja, mehr verraten wir auch nicht.
Ja. Sie wird campy auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, es ist wirklich, das ist eine Folge, wo ich glaube, da kannst du jeden Fan fragen, der sagt, ja, dies ist eine der besseren Folgen, glaube ich. Ich bin mal gespannt, weil ich bin ja auch schon enttäuscht worden von Sachen, die in meiner Erinnerung besser waren als dann.
Ja, ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen tatsächlich, aber ja.
Auf jeden Fall viel Maske.
Ja, genau. Das stimmt. Und viel Kostüm. Oder wenig Kostüm, eigentlich eher gesagt.
Ja, manchmal auch weniger, genau.
Ja, ja, sehr schön. Dann erstmal danke an dich, Jan, dass du dabei warst.
Ich mach's immer wieder gerne.
Ja, demnächst vielleicht nochmal zweimal die Woche. Also für Aufnahme, nicht Veröffentlichung.
Zweimal die Woche?
Das geht nur wirklich nicht.
Genau. Also, das weiß ich nicht, ob ich das in meinem Alter noch hinkriege.
Hören bloß auf. vielen Dank auch an die ZuhörerInnen und falls ihr was kommentieren wollt, wenn ihr was zu dieser Folge zu Star Trek oder zu unserem Podcast im Allgemeinen sagen wollt, ihr könnt uns ja überall unterhalten.
Genau.
Ihr könnt
findet uns überall.
Ihr könnt uns überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube und sonst guckt einfach mal in den Linktree Boldly Pod, da sollte eigentlich auch alle Links drin sein. keine Ahnung, ihr findet uns schon. Das kann nicht so schwer sein. Das Internet ist ja ist kein Neuland für euch. Ja.
Im Gegensatz zu bei mir.
Wir hören uns auf jeden Fall.
Wir hören uns, genau.
Bis dahin und schönen Tag, schönen Abend und sonst alles auch.
Genau, so, wo immer ihr uns zugehört habt.
Genau, tschüss.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.